Vielleicht ist Ihnen auch schon einmal so etwas passiert. Kurz nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zeigt der Fernseher erste Macken. Und auch das Smartphone spinnt seit dem letzten Software-Update ein bisschen. Und da liegt der Verdacht doch nahe, das könnte diese vermeintlich eingebaute Obsoleszenz sein und von Herstellern so gewollt. Aber stimmt das wirklich? Klar ist jedenfalls, wenn elektrische Geräte mal mehr, mal weniger schnell unbrauchbar werden, ersetzen wir sie meist durch neue. Doch das ist teuer und der ökologische Schaden durch den Verbrauch von Ressourcen für deren Produktion, Elektroschrott und entsorgte Batterien ist immens. Die Alternativen zu konventionell produzierter Elektronik, also zum Beispiel Technik aus recycelten Materialien inklusive Reparaturanleitung oder vom Händler aufbereitete Geräte, das klingt natürlich gut. Doch wie viel Mehrwert für Umwelt und Geldbeutel stecken tatsächlich in solchen Geräten? Lohnt sich der Kauf von sogenannten Refurbished-Produkten oder das Reparieren altgedienter Elektronik? Was ist Augenwischerei und was ist echter Umweltschutz durch bewussten Konsum? Nachhaltigkeitsexpertin Ruth Preiwisch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat Antworten auf all diese Fragen und noch einige mehr. Und vielleicht weiß sie sogar, ob was dran ist an dem Vorwurf, dass Hersteller ihre Produkte quasi mit eingebautem Verfallsdatum produzieren, damit wir uns alle mit schöner Regelmäßigkeit immer das neueste und, ja, leider auch teuerste technische Gerät kaufen. Garantiert nie obsoleszent ist unser Podcast, genau genommen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Zum Thema nachhaltige Technik begrüße ich Ruth Preiwisch. Hallo Ruth.
Hallo Patrick.
Einige Menschen, die uns zuhören, kennen dich sicher bereits aus unserem Gespräch über faire Mode, Fair Fashion, das wir auch im Rahmen dieses Podcasts vor einigen Monaten hatten. Für alle anderen, stell dich doch noch mal bitte kurz vor. Was machst du bei der Verbraucherzentrale?
Sehr gerne. Ich bin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zuständig für den Themenbereich nachhaltiger Konsum, schwerpunktmäßig Textilien und digitale Nachhaltigkeit, also auch Technik.
Ruth, um diese Frage gleich zu Beginn zu klären und aus dem Weg zu räumen. Eingebaute Obsoleszenz, gibt's das wirklich? Ist das ein Mythos, die reine Wahrheit oder irgendwas dazwischen?
Ich würde sagen, irgendwas dazwischen. Denn nachweisbar ist das tatsächlich bisher nicht, dass Unternehmen sozusagen vorzeitig beabsichtigten Verschleiß extra in ihre Geräte einbauen. Aber natürlich haben Unternehmen ein Interesse daran, dass wir möglichst viele neue Produkte kaufen. Das heißt, das Interesse der Unternehmen, dass ihre Produkte besonders lange halten, gibt es so eigentlich nicht. Und gerade im Bereich von Smartphones oder ähnlichen Kleingeräten gibt es schon Hinweise darauf, dass Obsoleszenz zumindest in Kauf genommen wird, weil da sind die Produktzyklen einfach sehr kurz. Das heißt, da kommt einfach jedes Jahr, mindestens einmal im Jahr, ein neues Gerät auf den Markt. Dann ist es auch so, dass die Bauweise nicht gerade auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Das heißt, die Technik ist zum Teil einfach reparaturunfreundlich oder es gibt spezielle Designs, die dann gar nicht so praktikabel sind im Alltag. Und was ein großes Problem ist bei diesen Geräten, sind die Software-Updates. Das heißt, ein Gerät kann man nur so lange benutzen, wie die Software da drauf läuft. Und bisher gab es dafür einfach keine Regelung. Das heißt, wenn die Software nicht mehr abgedatet werden konnte, konnte man so ein Gerät nicht mehr benutzen, auch aus Sicherheitsgründen. Das ändert sich jetzt zum Glück, denn die EU hat in der neuen Ökodesign-Verordnung da ganz klare Vorgaben erlassen. Also in Zukunft müssen zum Beispiel bei Smartphones 5 Jahre lang Software-Updates gewährleistet sein.
Sehr cool. Lass uns das Thema nachhaltige Technik mal aus einer etwas umfassenderen Perspektive betrachten. Eben nicht nur, was es für unser aller Alltag bedeutet, sondern eben auch aus einer ökologischen und wirtschaftlichen Perspektive. Was geschieht denn mit meinem ausgedienten Handy oder ausgedientem Kühlschrank, nachdem ich ihn entsorgt habe?
Das ist gar nicht so ganz einfach zu sagen, denn es gibt da große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Geräten. Also es ist zum Beispiel so, dass bei der sogenannten weißen Ware, also alle größeren Haushaltsgeräte, Spülmaschine, Kühlschrank, Waschmaschine und so weiter, Da gibt es schon sehr lange Entsorgungs- und Recyclingregeln und das funktioniert auch relativ gut. Das heißt, da gibt es klare Regeln, wie und wo die zurückgegeben werden können und dann gelangen die auch tatsächlich von den Rückgabeorten, also sei es jetzt Wertstoffhof oder der Händler selber, in den Recyclingkreislauf. Bei Smartphones und ähnlichen Kleingeräten sieht das leider noch komplett anders aus. Da muss man einfach ganz klar sagen, dass da ganz vieles am Ende auf Müllbergen in Afrika oder Asien landet.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Deutschland würde gerade im Bereich weiße Ware noch bei weitem nicht die sogenannte Recyclingquote erreichen. Was bedeutet das, beziehungsweise wie kann man dem entgegenwirken?
Ja, das mit der Recyclingquote ist tatsächlich der Haken an dieser Geschichte mit der weißen Ware. Es ist so, dass jedes Land eigentlich eine Quote erfüllen muss, wie viel Geräte sozusagen wieder in die Entsorgung beziehungsweise ins Recycling kommen. Und Deutschland erreicht diese Quoten einfach nicht. Und das liegt zu einem großen Teil daran, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen längst nicht alle Geräte wirklich ordentlich entsorgen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, wenn man ein kaputtes Großgerät zu Hause hat oder ein altes Großgerät zu Hause hat, dann sollte man sich einfach darüber informieren, wo man das entsorgen kann. Das ist seit dem vergangenen Jahr auch wirklich einfach. Also man kann das überall zurückgeben, zum Beispiel, wo man auch neue Geräte dieser Art kaufen kann. Wenn man ein neues Gerät kauft, sind die Händler verpflichtet, das Altgerät wieder anzunehmen. Das heißt, es ist eigentlich relativ einfach. Man muss es nur machen. Und das ist auch wirklich mein Appell an alle, die hier zuhören. Die Entsorgung funktioniert und das Recycling funktioniert, aber eben nur dann, wenn die Geräte auch wirklich zurückgegeben werden.
Ist es denn auch die weiße Ware, die besonders große Schäden jetzt mal ökologisch betrachtet verursacht oder sind das andere elektronische Geräte?
Also im Prinzip verursachen die Produkte besonders große Schäden in der Umwelt, die eben nicht in den ordentlichen Recycling-Kreislauf kommen. Es ist nicht unbedingt die weiße Ware, weil wie gesagt, da funktioniert das ja schon alles relativ gut, sondern es sind eben gerade die Kleingeräte, die dann auf irgendwelchen Wegen auf diesen Müllbergen weltweit landen. Ja, und dort haben sie einfach Folgen für die Umwelt. Also zum Beispiel die enthaltenen Giftstoffe gelangen da in Boden und Wasser, weil es einfach überhaupt keine Vorsorge gibt. Es ist auch so, dass diese Geräte ja alle wertvolle Ressourcen enthalten, die auch nicht mehr entnommen werden können dann. Das heißt, eine richtige Kreislaufwirtschaft oder so ist mit diesen nicht ordentlich entsorgten Geräten auch nicht möglich. Und ich würde mal sagen, es sind diese Geräte, die die meisten Schäden verursachen. Ja, alles von Smartphone über Laptop und so weiter und so fort, was eben nicht in einem ordentlichen Entsorgungskreislauf landet.
Okay, alles klar, ist notiert. Die Waschmaschine kommt ans Stromnetz, das Smartphone kommt ans Ladekabel. Das ist mir auch relativ klar und nachvollziehbar. Gibt es vielleicht auch Produkte, bei denen wir oft übersehen, wie schädlich sie sind für die Umwelt nach ihrer Entsorgung? Oder ich möchte mal besser sagen, bei nicht sachgemäßer Entsorgung.
Naja, das Problem ist einfach, dass heutzutage immer mehr Produkte Elektronik enthalten, wo wir gar nicht wirklich drüber nachdenken, dass sie das tun. Also das fängt an bei den blinkenden Turnschuhen zum Beispiel, da sind auch Batterien drin oder Spielzeug mit elektronischen Bestandteilen. Da ist es einfach ganz schwierig, weil das kaum richtig entsorgt wird. Denn streng genommen müsste ein Verbraucher oder eine Verbraucherin, die sowas entsorgt, das erstmal auseinandernehmen und dann die Batterie zum Beispiel bei der Batteriesammelstelle abgeben und das Plastik in den Plastikmüll werfen und ähnliches. Und das ist einfach ganz schwierig, weil gerade diese Produkte landen einfach ganz selten dort, wo sie dann auch tatsächlich entsorgt oder recycelt werden können.
Jetzt hast du ja schon einiges gesagt, was wir tun können, um konventionell produzierte Elektronik fachgemäß zu entsorgen und damit die Umwelt nicht zu belasten. Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich nachhaltig produzierte Elektronik. Die kann natürlich auch bei nicht sachgemäßer Entsorgung genau dieselben Umweltschäden verursachen, aber nachhaltig produzierte Elektronik, hat die denn einen Mehrwert für uns, für die Umwelt, für uns alle? Oder was ist davon zu halten?
Ich sag's mal so, das kommt drauf an. Ja, ich meine, die Werbung ist voll mit irgendwie USB-Sticks aus Bambus oder ähnlichen Sachen. Da sollte man halt wissen, wenn man Technik kauft, die zum Beispiel aus recyceltem Plastik besteht, also die Hülle dann oder ähnliches, das ist auf jeden Fall gut aus Umweltgesichtspunkten, weil dann einfach nichts neu produziert werden muss und alte Rohstoffe wiederverwertet werden. Die Haltbarkeit und auch die Qualität der Produkte ist meistens vergleichbar mit konventionell hergestellten Produkten. Das heißt, der Mehrwert für die Umwelt ist einfach hoch. Und wir haben sozusagen, was die Qualität angeht, keine Einbußen. Allerdings muss man sagen, sind diese Produkte meistens teurer. Also es ist teurer, Recyclingplastik zu erzeugen, zum Beispiel als konventionelles Plastik neu zu machen. Und es gibt auch Preisaufschläge fürs gute Gewissen. Denn Verbraucher und Verbraucherinnen sind erwiesenermaßen bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, wenn sie davon ausgehen, dass sie ein nachhaltig produziertes Produkt kaufen. Das wissen die Unternehmen. Entsprechend machen sie da auch Aufschläge tatsächlich. Und es gibt halt auch Negativbeispiele, wenn man zum Beispiel mal das ganz beliebte Stichwort Meeresplastik in den Raum wirft. Es gibt ganz viele Produkte, die damit beworben werden, dass sie Meeresplastik beinhalten oder ähnliches. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich Greenwashing. Und da muss man dann schon sehr genau hingucken, was da eigentlich wirklich an recycelten Stoffen drin sein soll. Was es dann noch gibt, ist Technik, wo abbaubare Stoffe benutzt werden. Also zum Beispiel der eben schon erwähnte USB-Stick mit einer Hülle aus Bambus oder ähnlichem. Das ist sicherlich auch sinnvoll. Da muss man aber sagen, dass eben Haltbarkeit und auch die Qualität nicht unbedingt immer gleich sind. Also da kommt es einfach sehr stark auf das Produkt und auf das Material an. Allerdings haben die schon auch einen Mehrwert für die Umwelt. Also ich würde schon sagen, dass das auch sinnvoll ist. Ja, man muss aber eben mit ähnlichen Preisaufschlägen rechnen, wie ich das schon bei den recycelten Materialien gesagt habe, genau.
Also am Ende tatsächlich keine Nullsummenrechnung, sondern ein Plus für die Umwelt, aber genau hingucken, wie wir es eben auch damals schon hatten, als wir über Fair Fashion sprachen, wo du eben auch sagtest, nicht jedes faire Label oder ökologisch aufgeladene Label, also was irgendwie ganz toll aussieht, ist eben auch ein solches, bietet eben auch entsprechende Qualität oder Nachhaltigkeit, ja.
Genau so ist es. Leider ist das in dem Nachhaltigkeitsbereich tatsächlich überall so. Man muss wirklich ganz genau hingucken, sich gut informieren und dann ja, fundierte Entscheidungen treffen. So.
Okay, jetzt sagtest du ja auch gerade schon, fair produzierte oder vermeintlich fair produzierte Technik bringt auch oft das Übel mit sich, ja, das mehr oder weniger große Übel, je nachdem wie teuer es eben wird, dass solche Produkte nicht ganz günstig sind. Jetzt gibt es da ja auch die Alternative reparieren oder reparieren lassen. Bei welchen technischen Produkten ist das sinnvoll? Was denkst du?
Also ich denke, dass es bei fast allen Produkten sinnvoll ist, sofern sie sich eben noch reparieren lassen. Denn ein Produkt zu reparieren schont immer die Umwelt, weil man kein neues kaufen muss. Und es schont in den meisten Fällen auch den Geldbeutel, weil Reparieren im Normalfall günstiger ist als neu kaufen. Und grundsätzlich empfehle ich immer, wenn man ein Gerät reparieren lassen möchte oder auch erstmal rausfinden will, ob es überhaupt noch zu reparieren ist, dass man da tatsächlich beim örtlichen Fachhändler mal nachfragt. Es gibt mittlerweile wieder vermehrt freie Reparaturbetriebe, die wirklich vom Smartphone übers Radio, über die Waschmaschine, ja, alle möglichen Geräte reparieren können. Und die sagen einem in den meisten Fällen auch sehr ehrlich, wann es sich lohnt und wann es sich nicht mehr lohnt. Und sollten Sie ein Produkt reparieren, geben Sie sogar noch eine Gewährleistung auf die Reparatur oder auf das reparierte Gerät. Dann lohnt es sich auch durchaus, gerade bei kleineren Geräten, mal zu schauen, ob man das selber reparieren kann, den Schaden. Es gibt mittlerweile ganz viele Reparaturanleitungen im Internet oder auch Hilfe bei ehrenamtlichen Reparaturgruppen wie Repair-Cafés oder ähnlichem. Ja, oder eben diese Reparaturplattformen im Internet, zum Beispiel iFixit oder iDoc. Das sind ganze Communities, die nichts anderes machen als Anleitungen für alle möglichen Produkte ins Netz stellen, wie sie zu reparieren sind.
Okay, vielen Dank, Ruth. Und falls Sie da draußen, die uns zuhören, das nicht alles mitschreiben konnten, die entsprechenden Links packen wir natürlich auch in die Shownotes zu dieser Folge. Also gerne einfach mal nachgucken. Gibt es denn auch Anbieter, die mit Do-it-yourself-Repair-Produkten ein Geschäft machen?
Ja, die gibt es. Also gerade diese Reparaturplattformen, auch die ich eben genannt habe, die finanzieren sich teilweise sogar einfach über den Verkauf von Ersatzteilen. Darin ist aber erstmal nichts Verwerfliches, finde ich, weil die das sehr transparent machen. Ja, also die beschreiben das auch ganz klar auf ihrer Seite, dass sie eben über den Verkauf von Ersatzteilen sich eben finanzieren. Die sind nicht immer die günstigste Lösung. Da sollte man ein bisschen hingucken, ja, ob man da dann wirklich kaufen will oder nicht. Das ist ja nicht verpflichtend. Aber man bekommt dort halt auch ja, Reparaturanleitungen umsonst, Hilfe umsonst. Das heißt, manchmal kann es auch so sein, dass man sagt, komm, die paar Euro lege ich jetzt einfach drauf dafür, dass ich hier irgendwie meine Anleitung bekommen habe. Insofern, ja, es gibt Anbieter, die damit ein Geschäft machen, aber ich finde jetzt nicht, dass das schlimm ist.
Gut, jetzt mal gesetzt den Fall, da gibt es wirklich nichts mehr zu reparieren und mein Smartphone ist mir einfach in der Mitte durchgebrochen. Also das war's, ich muss mich davon verabschieden. Auch nochmal mit Blick auf den Geldbeutel, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, da gibt es ja eine Menge Anbieter mittlerweile in dem Bereich, sogenannte Refurbished-Produkte zu kaufen. Also solche, die quasi wieder instand gesetzt wurden. Und bei bestimmten Produktgruppen ist es ja auch gar nicht so wichtig, immer das Allerneueste zu haben. Ich meine jetzt mal Smartphones außen vor gelassen, wo es, glaube ich, schon vielen Menschen wichtig ist, immer ein relativ aktuelles Modell zu haben, muss man einfach mal ehrlicherweise sagen, im Bereich der, sagen wir mal, DVD-Player wurden jetzt in den letzten 10, 20 Jahren keine maßgeblichen technischen Sprünge mehr gemacht. Ob ich da ein aktuelles Gerät habe oder eins aus dem Jahre 2010, ist wahrscheinlich relativ egal. Wenn ich mir denn jetzt so einen 10 Jahre alten DVD-Player kaufe oder sagen wir mal 5 Jahre alten DVD-Player oder Blu-ray-Player, worauf ist zu achten bei diesem und bei anderen Refurbished-Produkten?
Also ich würde noch mal ein bisschen vorher einsteigen. Mhm. Es gibt ja einen Unterschied zwischen gebrauchten Geräten, die ich von Privatleuten kaufe, und den sogenannten Refurbished-Geräten. Bei Refurbished-Geräten ist es so, dass das Geräte sind, die general überholt sind. Das heißt, da hat ein Fachmann ein kaputtes Gerät bekommen, hat es repariert, wieder instand gesetzt und verkauft es dann weiter. So, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen aus Nachhaltigkeitsgründen und die Erfahrungen sind da auch insgesamt ganz gut. Man muss aber halt ein bisschen aufpassen auf diesen Plattformen. Also man muss einfach die Produktbeschreibungen sehr sorgfältig lesen, um wirklich einschätzen zu können, in welchem Zustand die Geräte sind. Also meist ist es so, dass da drei Gruppen angegeben werden. Die Ware ist wie neu oder sie ist akzeptabel oder sie ist sehr gut. Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Das ist, unterscheidet sich je nach Händler.
Ach schade, das wäre meine nächste Frage gewesen. Nee.
Also da gibt es leider tatsächlich, hat nicht jeder Anbieter die gleichen Kriterien für einen Zustand. Das heißt, da muss man ganz genau durchlesen, was der Zustand auf der jeweiligen Plattform bedeutet. Man sollte sich die Produktbilder auch ganz genau angucken und schauen, ob man da irgendwelche Macken sieht von außen, ob die ordentlich beschrieben sind und ähnliches. Das heißt, dass man einfach das Gerät, was man kauft, wirklich einschätzen kann vorher und dann nicht irgendwas kauft, wo man sich jetzt riesig viel von verspricht und nachher hat es dann doch schon Macken. Was man auch machen sollte, ist, man sollte mal ein bisschen schauen, welche Qualitätskontrollen die Plattformen vornehmen. Also meistens ist es ja so, dass es Plattformen sind und Händler verkaufen über diese Plattformen. Und man selber kauft aber bei dem Händler. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man sich mal damit beschäftigt, wie kontrolliert diese Plattform ihre Händler? Gibt es da bestimmte Kriterien, die erfüllen müssen, damit sie dort gelistet werden können und ähnliches? Das ist immer eine ganz gute Empfehlung. Ja, und was man machen sollte, wie bei jedem Online-Kauf, ist halt, man sollte schauen, dass man auf jeden Fall eine sichere Zahlungsart verwendet. Das heißt, keine Vorkasse leisten, am besten so zahlen, dass man es erst nach dem Erhalt der Ware bezahlen muss, also sprich über Rechnung oder Lastschrift. Wenn man über PayPal bezahlt, nicht die Freunde-Funktion nutzen, damit man sich sein Geld wiederholen kann, falls das Gerät niemals ankommt. Genau, auf solche Sachen sollte man einfach achten.
Ich hoffe zumindest, dass das bei seriösen Marketplaces, die du ja angesprochen hast, über die diese Händler dann verkaufen, dass dann eben auch der Fall ist, dass der Marketplace, also der Anbieter, der uns quasi vermittelt zum Händler, das auch kontrolliert. Aber du hast absolut recht, man sollte darauf achten. Nochmal Stichwort Gewährleistung, weil du das gerade ansprachst. Gibt es die in demselben Umfang wie bei einem neu gekauften Produkt?
Bei Refurbished-Geräten gibt es auch eine Gewährleistung, die ist allerdings geringer. Also bei neuen Produkten hat man 2 Jahre Gewährleistung, bei Refurbished-Produkten hat man nur 1 Jahr gesetzliche Gewährleistung, aber immerhin. Und es gibt auch einzelne Händler, die darüber hinaus noch eine Garantie vergeben. Das ist aber eine freiwillige Leistung, das müssen sie nicht machen, aber dieses 1 Jahr gesetzliche Gewährleistung hat man in jedem Fall und man hat wie bei jedem Online-Kauf auch ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das heißt, wenn man so ein Gerät kauft und bekommt, sollte man es erstmal auspacken, den Zustand dokumentieren, dann durchtesten, möglichst schnell und wenn man dann schon merkt, da stimmt was nicht, dann kann man es einfach innerhalb von 14 Tagen definitiv wieder zurückschicken, auch ohne weitere Probleme. Das sollte man einfach wissen, dass man solche Geräte gleich ordentlich testet.
Okay, vielen, vielen Dank. Ich traure immer noch der Tatsache hinterher, dass du keine Antwort auf meine Frage hattest, die ich gar nicht stellen konnte. Wie definiert man eigentlich Zustand akzeptabel, gut, sehr gut oder wie neu? Weil diesbezüglich hatte ich auch schon einige eher wenig erfreuliche Erfahrungen.
Ja, das ist halt schwierig. Also man ist tatsächlich gut damit beraten, wenn man sich die Fotos einfach anguckt und auch möglichst viel über die Geräte im Vorfeld in Erfahrung bringt. Es hilft auch oft, wenn man mal Kundenbewertungen liest, vielleicht auch von anderen Produkten, die vom selben Händler verkauft wurden, weil man da schon auch rauslesen kann, was mit den Geräten gemeint ist oder ob alle zufrieden waren oder eben nicht.
Jetzt haben wir ja heute ein relativ großes Spektrum an Themen abgedeckt, von aus recycelten Materialien produzierter Technik über Do-it-yourself-Reparatur bis hin zum Kauf zu Refurbished-Produkten. Alles in allem, was wären so deine wichtigsten Tipps zum nachhaltigen Technikkonsum?
Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn es um Nachhaltigkeit und Technik geht, ist einfach die Tatsache, weniger ist mehr. Das heißt, man sollte tatsächlich bei jedem neuen Gerät, was man haben möchte, sich überlegen, ob einem das jetzt wirklich einen Mehrwert bringt. Mein Klassiker ist immer, brauche ich jetzt wirklich noch die fünfte Alexa im Gästeklo? Oder kann ich darauf nicht vielleicht doch verzichten? Also das ist tatsächlich so, dass man sich das einfach fragen sollte. Dann sollte man sich auch die Frage stellen, ob es immer das Allerneueste sein muss oder ob es nicht eben auch ein gebrauchtes oder refurbished Gerät gibt. Wenn man selber seine alte Technik nicht mehr benutzen möchte, sollte man auch schauen, dass sie entweder richtig entsorgt wird oder dass man sie eben weiter in Umlauf bringt. Das heißt, dass man sie weiter verkauft oder vielleicht auch verschenkt oder ähnliches, die Dinge nochmal repariert und anders nutzt. Und erst danach kommen für mich recycelte oder ökologischere Materialien. Weil tatsächlich ist dieses Geräte länger nutzen, weniger neu kaufen, das ist schon das Nachhaltigste, was man machen kann.
Vielen lieben Dank, Ruth, für deine Zeit und Expertise. Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und vor allem ehrlich. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man weiß, wo sind eben auch die Grenzen des Möglichen bei der Vermeidung von Elektroschrott beziehungsweise der Wiederverwertung desselbigen. Vielen, vielen Dank dafür.
Nicht zu danken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wie immer möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich, auch das ist klar, danke ich Ihnen fürs Zuhören. Diese und alle weiteren Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Abonnieren Sie uns also gerne kostenlos bei Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts oder in jeder anderen mobilen App Ihrer Wahl. Und empfehlen Sie uns weiter, falls Ihnen Genau genommen gefällt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Mehr zum Thema umweltfreundlicher und reparierter Technik, immer auch mit Blick auf faire Preise, finden Sie unter verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen haben wir ein neues spannendes Thema für Sie. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast@vz-bln.de. Dies war Genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.